Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der NZZ Academy, das neue exklusive Weiterbildungsprogramm der NZZ für Führungskräfte.
NZZ Geopolitik.
Eine pompöse Feier findet statt. An diesem Freitagabend, dem 10. Oktober, in Pyongyang. Gefeiert wird der 80. Gründungstag der Arbeiterpartei der Demokratischen Volksrepublik Korea, also Nordkorea. Der Staatssender zeigt, wie Kim Jong-un, Nordkoreas Herrscher, über den roten Teppich schreitet. Vorbei an Fahnen und Soldaten der Ehrengarde. Hoch zum Rednerpult vor tausenden Zuschauern, die frenetisch applaudieren. Vorbei an Soldatenformationen, die rufen «Lang lebe Kim Jong-un». Und dann gibt es einen Schwenk und man sieht, wer alles auf der Ehrentribüne steht, um gemeinsam die große Militärparade zu schauen. Neben Kim Jong-un stehen der chinesische Ministerpräsident Li Jiang, der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev sowie ranghohe Vertreter aus Laos und Vietnam zum ersten Besuch seit 20 Jahren. Herr Frank, ganz kurz, was heißt das?
Ja, ganz kurz gesagt heißt das, dass Nordkorea schon auf dem bisherigen Höhepunkt seines internationalen Einflusses ist. Mhm. Es ist tatsächlich ein gewaltiger Sieg für Kim Jong-un, dass beide, also China und Russland, ihn jetzt hofieren. Kim Jong-un wird sich denken, ich habe einfach alles richtig gemacht.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Wie Kim Jong-un die geopolitische Isolation durchbricht und wie das die Machtverhältnisse über Ostasien hinaus verändert, bespreche ich heute mit Rüdiger Frank. Er ist Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien und Direktor des European Center for North Korean Studies. Mein Name ist Marlin Müller. Guten Tag, Herr Frank, ich grüße Sie nach Wien.
Grüße Sie, Frau Müller.
Herr Frank, eigentlich hat sich an der Ausgangslage ja nichts verändert. Also Nordkoreas Diktator Kim Jong-un bleibt unberechenbar, ist vom Westen sanktioniert, hält die Welt mit Raketentests in Atem. Und jetzt dieses große Stell-Dich-Ein zum 80. Gründungstag der Partei Nordkoreas. Ein neues Selbstbewusstsein auf der Weltbühne, sagen Sie. Wie kommt denn das?
Ich glaube gar nicht, dass sich nichts verändert hat. Also ganz offensichtlich ist die Welt ja im geopolitischen Umbruch. Sicherlich besonders deutlich geworden seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, hat sich aber schon vorher angedeutet, sowas wie ein neuer kalter Krieg. Und was wir hier gesehen haben, ist eines der vielen Beispiele, wie sich das dann letztlich in der Realität auswirkt. Aus nordkoreanischer Sicht, ich habe es ja schon angedeutet, ist es tatsächlich ein gewaltiger Sieg für Kim Jong-un, dass beide, also China und Russland, ihn jetzt hofieren, ist sicher auch eine große Befriedigung, denn eines dürfen wir nicht vergessen, das Verhältnis Nordkoreas zu seinen zwei großen Nachbarn war die meiste Zeit der Existenz Nordkoreas, also seit 1948, ja durchaus angespannt. Da gibt es eine lange Reihe von historischen Ereignissen, die das belegen, sodass es im Prinzip für ihn auch eine große Befriedigung ist, jetzt diese Anerkennung sowohl aus Moskau als auch aus Peking zu erhalten.
Erste wichtige Anzeichen für diese Verschiebung eben aus der Isolation findet man bereits im Sommer 2024. Und zwar in der Beziehung zwischen Russland und Nordkorea. Oft verlässt Wladimir Putin sein Land ja nicht. Aber letztes Jahr im Juni führte ihn eine seiner seltenen Auslandreisen nach Nordkorea, der erste Staatsbesuch seit 24 Jahren. Rote Teppiche sind ausgerollt, als die russische Maschine landet. Kim persönlich wartet, begrüßt Putin brüderlich, herzlich mit Umarmung. Und so geht es während Putins Staatsbesuch weiter. Pomp und Gloria, Meetings, Darbietungen, Hymnen, für die Augen der Welt bestimmt und ein Glanzmoment für Kim Jong-un. Herr Frank.
Ja, sicher auch für die eigene Bevölkerung bestimmt, das dürfen wir ja nicht vergessen. Auch ein Diktator hat ja das Problem, seine Legitimität zu Hause immer wieder nachzuweisen. Und indem er quasi von einem Staatschef aus der ersten Reihe, aus der obersten Liga, immerhin eine ehemalige und vielleicht auch wieder entstehende Supermacht, so hofiert wird, das ist schon etwas. Ja. Dann ist es auch in der diplomatischen Tradition ja so, dass derjenige, der zu Besuch kommt, sich hierarchisch ein klein wenig unterhalb dessen stellt, der empfängt. Normalerweise, wer was will, geht irgendwo hin, ja, und nicht andersherum. Und auch das ist durchaus symbolhaft. Wenn also Putin sich die Mühe macht, nach Pyongyang zu fliegen, anstatt den Kim nach Moskau einzuladen, dann ist das auch ein sehr klares Signal, dass sich hier im Machtverhältnis zwischen beiden Ländern etwas verschoben hat.
Was will er denn? Putins Besuch, nehme ich an, hat was mit dem Ukraine-Krieg zu tun, was Sie vorhin schon angedeutet haben.
Naja, sowohl als auch. Ne? Also ich meine, im Jahr 2024 war ja die Kooperation zwischen Nordkorea und Russland schon relativ weit gediehen, was das Entsenden von Kriegsmaterial anbetrifft. Und auch das Entsenden von Truppen nach Kursk ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch diskutiert worden. Das ist ein sehr weitreichender Schritt. Das ist ein Schritt, den bis jetzt keine der unterstützenden Parteien in diesem Krieg so offen gegangen ist. Auch auf der Seite der Ukraine hat der Westen ja noch keine Bodentruppen entsendet, auch wenn die Amerikaner natürlich ganz massiv mit anderen Mitteln geholfen haben. Also das ist schon ein gewaltiger Schritt, der da vollzogen worden ist und zeigt auch, dass Nordkorea auch einfach entschlossen ist, weiterzugehen als andere. Wenn die einmal die strategische Entscheidung getroffen haben, wir unterstützen die Russen, dann machen die das auch richtig. Und natürlich gibt's dafür was im Gegenzug.
Was gibt's? Was bekommt Nordkorea dafür?
Wir wissen natürlich die Einzelheiten nicht so ganz genau, was Nordkorea dafür erhält, aber es liegt ja ziemlich klar auf der Hand. Das sind einerseits Austausch im wirtschaftlichen Bereich, also der Transfer fortgeschrittener militärischer Technologie und möglicherweise auch von Hardware von Russland nach Nordkorea. Das könnte Aufklärungsbereich sein oder überhaupt der ganze Hightech-Bereich. Nordkorea braucht Märkte. Nordkorea ist ein Land, das wirtschaftlich stark isoliert ist. Nun fällt uns Russland vielleicht nicht sofort ein als der attraktivste Markt der Welt, aber für ein kleines Land wie Nordkorea ist es das durchaus. Russland hat vor allem Güter, die Nordkorea dringend braucht. An oberster Stelle würde ich hier wirklich Erdöl nennen und Erdgas. Die hat Nordkorea selbst nicht, auch wenn das Land selbst sonst sehr rohstoffreich ist. Und indem Putin jetzt mit Kim kooperiert in diesem Bereich, scheren ihn, glaube ich, die Sanktionen auch nicht mehr viel, die sein Land ja damals selbst unterzeichnet hat. Und von daher kann Kim damit rechnen, diese strategisch ungeheuer wichtige Ressource aus Russland zu erhalten.
Und profitiert Nordkorea auch davon, dass Russland sagt, wir respektieren das nordkoreanische Atomprogramm? Hat das da auch einen Zusammenhang bei dieser Begegnung?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Russland wirklich so weit geht. Also ich glaube, weder Russland noch China haben viel Freude mit dem nordkoreanischen Atomprogramm aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist es immer ein Risiko, so eine Waffe in der Hand eines Diktators, den man ja letztlich doch nicht voll kontrolliert. Und die Beispielwirkung ist natürlich fatal. Es gibt inzwischen, getriggert durch das nordkoreanische Atomprogramm, eine große Diskussion in Südkorea und in Japan zum Beispiel, eigene Atomwaffen zu entwickeln. Im Augenblick ist es nur eine Diskussion. Und es gibt immer wieder mäßigende Politiker, die sagen, nein, das machen wir sicher nicht. Aber die Debatte ist da und das ist natürlich ein Nightmare-Szenario für China und Russland, wenn plötzlich in Ostasien ein nukleares Wettrüsten stattfindet und Nordkorea ist dafür einfach ein guter Grund. Auch die zunehmende amerikanische militärische Präsenz in der Region, die hat natürlich was mit China vor allem zu tun und jetzt auch mit Russland. Aber Nordkorea ist eine wunderbare Entschuldigung dafür und Nordkoreas Atomprogramm insbesondere. Also nein, ich glaube nicht, dass beide da sehr froh sind. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass Russland Nordkorea dabei unterstützen könnte, eine zivile Atomindustrie aufzubauen. Das wollte Nordkorea schon seit 1994, haben damals mit den Amerikanern das sogenannte Framework Agreement abgeschlossen. Da ist dann nichts draus geworden, weil die Amerikaner nicht geliefert haben. Die dachten, Nordkorea kollabiert eh. Also Energie, Strom aus Atomkraft ist für Nordkorea eine ganz hohe Priorität. Und da könnte Russland, die haben ja die Kapazität, durchaus einsteigen.
Also würden Sie aber sagen, dieses Treffen, diese Annäherung zwischen Nordkorea und Russland, das stattfindet seit mehr als einem Jahr jetzt, das ist ein Wendepunkt eigentlich?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil, wissen Sie, die Nordkoreaner mögen eigentlich nur sich selbst und ansonsten gar niemanden. Und das Gleiche gilt eigentlich für alle anderen Länder der Welt auch. Nur sind die Nordkoreaner da besonders offen damit. Ich glaube, das ist eine Partnerschaft, die sich aus der Gelegenheit ergeben hat, auch aus einer gewissen Notwendigkeit heraus. Die beiden haben schon starke Gegensätze und auch Interessenskonflikte. Also ich glaube nicht, dass wir notwendigerweise hier das Entstehen einer neuen 50-jährigen Allianz sehen. Auch in der Vergangenheit sind die Beziehungen immer auf und ab gegangen. Geopolitisch ist es schon so, dass sich jetzt neue Blöcke herauszubilden beginnen. Wir müssen ja mal feststellen, es gibt noch immer keine ostasiatische oder auch Ost-NATO. Es gibt die Shanghai Cooperation Organization, aber die ist im Prinzip auch nur so eine Art Rumpforganisation. Es gibt noch kein Gegenstück zu den großen wirtschaftlichen Verbindungen, die wir im Westen untereinander aufgebaut haben. Und angesichts der Tatsache, dass jetzt die Rivalität wieder offener zum Ausdruck kommt, kann man schon damit rechnen, dass auch der Osten anfängt, sich wieder etwas besser zu organisieren. Bisher sind die Beziehungen rein bilateral. Dass sich das verändert, das sehe ich schon, aber jetzt eine große, dauerhafte, feste Allianz zwischen Nordkorea und Russland sehe ich nicht.
Okay. Aber wie blickt denn China? Sie haben China schon angesprochen, auf diese stärkere Annäherung eben zwischen Nordkorea und Russland. Das waren ja bisher die engen Verbündeten.
Ja, auch da mag ich den Begriff Allianz und Verbündete nicht, weil sie hat auch keine formelle Struktur. Das war ein bilaterales Verhältnis. Sind beide Nachbarstaaten, sind beide selbst erklärte sozialistische Länder. Also daraus ergibt sich zwangsläufig eine gewisse Nähe und eine gewisse Kooperation, aber eben auch keine große Liebesheirat, sondern auch das war eher eine Vernunftehe.
Große Abhängigkeiten auch. Ne?
Ja, die Abhängigkeit ist erstickend. Man darf nicht vergessen, dass 95% des nordkoreanischen Außenhandels in den letzten 15 Jahren ungefähr mit China sind. Nur war das keine bewusste Entscheidung, sondern die Chinesen sind einfach die einzigen, die übrig geblieben sind, nachdem alle anderen Partner abgesprungen sind. Im Jahr 2001 zum Beispiel war Japan der wichtigste außenwirtschaftliche Partner von Nordkorea. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und von daher ist Nordkorea natürlich auch sehr bemüht, gerade mit Russland zu kooperieren, um ein bisschen diese Abhängigkeit von China zu lösen. Aber grundsätzlich wird sich das in der Realität als sehr schwierig herausbilden, weil die Strukturen einfach anders sind.
Aber jetzt ist Nordkorea militärisch sehr stark, hat noch die Russen an seiner Seite und die USA schmieden neue Allianzen in Chinas Hinterhof. Hat sich China da möglicherweise etwas verkalkuliert?
Das weiß man nie so genau, aber ich hatte nie den Eindruck, dass China Nordkorea im Atomprogramm einfach hat gewähren lassen. Die haben ja durchaus bei den Sanktionen sich entweder enthalten, irgendwann sogar mitgestimmt, eben weil sie das Atomprogramm nicht haben wollten. Aber es ist so eine der vielen Erzählungen im Westen, die nicht ganz der Realität entsprechen, dass Nordkorea ein Klientenstaat Chinas ist und letztlich macht, was Peking will. So funktioniert es eben nicht. Der Einfluss der Chinesen ist durchaus vorhanden, aber der ist auch endenwollend und mitnichten so stark, wie sie das selbst gern gehabt hätten. Nordkorea hat China auch in gewissem Sinne in einer Art von Umklammerung seinerseits oder in einer Art von Zwickmühle, weil Nordkorea jederzeit einen Konflikt zum Beispiel in Ostasien starten könnte, in den China dann gegen seinen Willen hineingezogen wird. Auch China hat auch kein Interesse daran an einer Destabilisierung in Nordkorea, weil das bedeuten würde vielleicht ein Zusammenbruch des Systems. Das hätte zur Folge, dass eine Wiedervereinigung nach deutschem Muster stattfindet, also quasi eine Übernahme Nordkoreas durch den Süden. Und damit einhergehen zwangsläufig die Ausdehnung des amerikanischen Einflussbereiches bis direkt an die chinesische Grenze hinan.
Ja.
Und das wollen die nicht. Und eines vielleicht noch, China profiliert sich ja gerade auch als sozusagen Panda in Ostasien, also groß und stark, aber auch irgendwie freundlich, also als eine Art Alternative zu den USA als Verbündeter. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man so ein Nachbarland wie Nordkorea, mit dem man enge Beziehungen hat, zu sehr und zu offensichtlich unter Druck setzt, weil dann nämlich die anderen potenziellen oder tatsächlichen Verbündeten sich fragen, na was ist denn, wenn wir was tun, was den Chinesen nicht gefällt, dann geht es uns vielleicht genauso. Also China sind im Umgang mit Nordkorea schon immer die Hände gebunden gewesen ein Stück weit. Und die Ergebnisse sehen wir jetzt, dass die mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sind, die Chinesen, das liegt völlig auf der Hand. Aber ich glaube nicht, dass sie allzu viel falsch gemacht haben. Sie hatten einfach keine anderen Optionen.
Vielleicht erklären Sie uns noch diese Bilder, die im September um die Welt gingen. Wieder wurde ein 80. Jahrestag gefeiert, diesmal nicht in Pyongyang, sondern eben in Peking. Feierlichkeiten zum Sieg der Chinesen über Japan. Auf der Bühne, auf dem Platz des himmlischen Friedens zu sehen, 25 Staatsmänner aus der ganzen Welt und natürlich Xi Jinping. Doch jetzt wird es interessant. Flankiert ist Xi Jinping rechts von Wladimir Putin und links von Xi, da steht Kim Jong-un. So konnte sich der nordkoreanische Machthaber außerhalb seines Landes lange nicht mehr präsentieren. Also quasi auf Augenhöhe mit zwei Weltmächten. Warum schenkt China Kim diese großartigen Bilder?
Aber ich würde sogar weitergehen und sagen, das hat noch nie ein nordkoreanischer Staatschef geschafft, auf diese Art und Weise wirklich hervorgehoben zu werden vor allen anderen. Ich glaube, das ist eine neue Dimension, die Kim Jong-un und Nordkorea da erreicht haben. Mhm. Warum die Chinesen das nun konkret jetzt zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, kann ich nicht sagen. Es passt sicher auch mit der aktuellen geopolitischen Lage zusammen, sicher auch mit dem Ereignis an sich. Vergessen wir nicht, es ging damals um den 80. Jahrestag des Sieges über Japan. Und da war Korea einfach eines der Länder, die mitgekämpft haben. Ebenso wie Russland, das ab dem 8. August 1945 ja Japan auch den Krieg erklärt hat und dann mit Truppen auch vorgerückt ist und gegen Japan gekämpft hat. Also dieses konkrete Ereignis im September hatte etwas mit dem Sieg über Japan zu tun. So ein bisschen wie die Feier von D-Day, die da immer in Frankreich stattfinden. Mhm. Und da ist es klar, dass diese drei Länder eben ganz besonders hervorgehoben sind. Nur hat es das bisher halt auch noch nicht gegeben. Also einerseits gut zu verstehen, andererseits doch durchaus eine neue Entwicklung, die wahrscheinlich der gestiegenen Bedeutung Nordkoreas auf der Weltbühne Rechnung trägt. Mhm. Und das hat mit zwei Faktoren zu tun. Langfristig das Atomprogramm und kurzfristig die Unterstützung Nordkoreas für Russland im Ukraine-Krieg.
Gut. Der Druck oder was Putin, Xi und Kim eint, ist ein Gefühl auch der Bedrohung durch den Westen zunehmend. Und da entsteht eigentlich so ein neuer Block gegen den Westen. Sie haben vorhin gesagt, der Begriff Allianzen, Verbündete finden Sie nicht so gut. Kann man da von einem Bündnis sprechen, im weiteren Sinn?
Ja, es ist schon deutlich zu erkennen, dass jetzt auch in Ostasien oder im Osten in allgemein, wenn wir den Begriff etwas weiter fassen, eine Blockbildung stattfindet. Ganz klar als Reaktion auf den bereits bestehenden Block im Westen. Vergessen wir nicht, die NATO gibt es schon seit 1948. Den Warschauer Vertrag gab es dann ab 1990 nicht mehr, also das militärische Gegenstück. Und die Länder, die sich von den USA bedroht sehen, ob zu Recht oder Unrecht, kann ich jetzt hier nicht entscheiden, die kommen natürlich schon drauf, dass man gemeinsam stärker ist als allein. Im wirtschaftlichen Bereich genauso in dem Moment, wie die Amerikaner ja die liberale Wirtschaftsordnung der Welt Schritt für Schritt zurückbauen, wächst der Anreiz einfach, eine neue Weltordnung aufzubauen, zumindest in einem bestimmten Bereich. Das geht bis hin zu Zahlungssystemen zum Beispiel. Ja, wenn man Ländern droht, sie aus internationalen Zahlungssystemen auszuschließen, dann tut das kurzfristig sehr weh und mittel- und langfristig überlegt man sich halt ein alternatives Zahlungssystem. Wenn man Länder aus bestimmten Apps ausschließt für bestimmte Betriebssysteme, dann kann man damit rechnen, dass die irgendwann anfangen, Alternativen zu entwickeln. Und das ist im Prinzip diese Makrobewegung, die wir sehen. Und die braucht Zeit und die findet im Augenblick statt. Wird interessant sein, inwiefern Nordkorea überhaupt Lust hat, da voll mitzuwirken, weil die Nordkoreaner immer eher scheu waren, Allianzen, also formalen Allianzen beizutreten. Die waren ja nie Mitglied des Warschauer Vertrages, waren auch nie Mitglied des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, als es den Ostblock noch gab. Die saßen da zwar schon als Beobachter mit am Tisch, aber haben sich immer sehr gut rausgehalten, weil sie eben nicht von einer starken Hegemonialmacht irgendwo kontrolliert und kommandiert werden wollten. Also da müssen wir noch abwarten, aber ja, ganz klar, also wir sehen im Augenblick den Versuch, Alternativen zu den bestehenden westlichen Bündnissen im militärischen und im wirtschaftlichen Bereich aufzubauen.
Wir sind gleich zurück.
Handelskonflikte, geopolitische Spannungen oder KI. Wer führt, braucht Antworten. Die NZZ Academy ist das exklusive Programm der NZZ für Schweizer CEOs und Verwaltungsräte. In nur einer Woche erhalten Sie strategische Orientierung zu den Herausforderungen von heute. Mit internationalen Rednern und NZZ-Experten. Jetzt anmelden. nzz-academy.com.
Jetzt von Nordkorea kennen wir das seit Jahren. Die Provokation gegenüber Südkorea, ein Konflikt gefühlt seit einer Ewigkeit mit dem Erzfeind. Und jetzt haben wir ein Nordkorea, das dank Russland und China aus der Isolation tritt. Wie gefährlich ist das für Südkorea?
Südkorea ist überhaupt nicht zu beneiden, wenn man das so salopp sagen darf. Das steckt einfach aufgrund seiner objektiven geopolitischen und geoökonomischen Lage in einem sehr, sehr bösen Dilemma. Südkorea ist keine Supermacht, ist auch keine Atommacht, braucht also Verbündete und Partner. Und als Exportnation, das ist durchaus zu vergleichen mit Deutschland, braucht es die großen Märkte. Sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Jetzt können beides China und die USA bieten, aber eben auch verweigern, wie wir auch gesehen haben. Bis jetzt hat Seoul versucht, mit sehr viel Mühe und durchaus auch Erfolg, eine Balance zwischen den beiden zu finden, indem man sich sicherheitspolitisch fast bedingungslos an die USA gebunden hat, wirtschaftlich aber stark auf China gesetzt hat. Da gibt's in Südkorea sogar einen eigenen Begriff dafür, auf Koreanisch Anmi Gyeongjung. Das sind vier chinesische Zeichen, bedeutend Sicherheit USA, Wirtschaft China. Das war so lange Zeit so das Konzept, mit dem man sich da durchgewurstelt hat. Die Politik von Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit hat das allerdings sehr stark unter Druck gesetzt. Und jetzt kommt auch noch Nordkorea hinzu, als ob es nicht eh schon schwer genug wäre für Südkorea, die dann Ende 2023 erklärt haben, dass das Konzept der Wiedervereinigung und sogar die Idee einer einheitlichen koreanischen Nation für sie keine Rolle mehr spielen. Die geben das auf.
Vom Tisch ist.
Das ist vom Tisch. Und für mich ist das wirklich der radikalste Politikwandel, den ich in 35 Jahren, die ich das Land ja inzwischen beobachte, dort erlebt habe. Und die Konsequenzen sind so umfassend, dass man dazu fast einen eigenen Podcast machen könnte. Nur ist es halt für Südkorea dahingehend relevant, dass einerseits Nordkorea schon eine Tür zuschlägt, aber auch eine neue Tür öffnet. Immerhin kann man mit Südkorea als formal fremden Staat, auch wenn der als feindlich definiert wird, aber Nordkorea definiert eh jeden als Feind, kann man normale Beziehungen aufnehmen, anders als mit einem abtrünnigen Teil der eigenen Nation. Da geht es natürlich nicht. Mhm. Soweit die Theorie. Ja, in der Praxis gibt es natürlich weder erkennbaren Willen von nordkoreanischer noch von südkoreanischer Seite dazu, zumal die südkoreanische Verfassung das sogar verbietet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Aber irgendwie hat man den Eindruck, das sind zwei Entwicklungen, die eher auseinanderlaufen. Nordkorea setzt auf Feindschaft, Südkorea eher auf Annäherung, nicht auf Abschreckung. Aber in dieser ganzen neuen Gemengenlage, gerade auch mit Blick auf Kims neue Freundin Moskau, ist das nicht etwas riskant?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich glaube nicht, dass Südkorea naiv ist. Südkorea ist auch keineswegs schutzlos. Man bemüht sich dort seit vielen Jahren schon, auch das eigene Militär unabhängig zu machen. Wir haben es ja gesehen, die sind inzwischen ja auch einer der größten Waffenexporteure weltweit, die Südkoreaner, und haben da noch Großes vor in der Richtung, haben auch nach Polen zum Beispiel Waffen geliefert, die es dann den Polen ermöglicht haben, ihrerseits Waffen an die Ukraine zu liefern. Südkorea baut eigene U-Boote, Südkorea baut eigene Kampfjets. Südkorea ist ganz weit fortgeschritten in diesem militärischen Bereich. Da müssen wir uns, glaube ich, um Südkorea keine Sorgen machen. Die Südkoreaner haben auch immer große Sorge, schon seit längerer Zeit eigentlich, schon seit den 70er Jahren unter Jimmy Carter, als der das erste Mal angedeutet hat, dass die Amerikaner sich vielleicht zurückziehen könnten aus Südkorea, haben sie schon immer Angst gehabt, wie können sie denn ihre Verteidigung selber gewährleisten, und haben entsprechend auch lange, lange Zeit mit all der Wirtschaftskraft, die das Land ja hat, dafür gearbeitet, um das sicherzustellen.
Auf jeden Fall bringt Nordkoreas neues Selbstbewusstsein die Sicherheitsstruktur in Asien ins Wanken. Was für Karten haben Südkorea und auch Japan denn, um darauf zu reagieren? Also ich meine, sind es neue Bündnisse, etwa diese asiatische NATO, von der man munkelt?
Also ich sehe eigentlich Nordkorea gar nicht so als den bestimmenden Faktor. Es ist enorm viel in Bewegung in Südkorea und in Japan, überhaupt gar keine Frage. Aber der wichtigste Faktor dafür ist Donald Trump, nicht Nordkorea. Mhm. Das nordkoreanische Atomprogramm, ja, diskutiert wird darüber seit 1994, dann seit 2002, und dann mit dem ersten Atomtest schon 2006. Also das ist sicherlich kein neues Thema. Aber die Glaubwürdigkeit, die Zuverlässigkeit der USA als Verbündeter, das ist etwas, was massiv ins Schwanken geraten ist. Und Vertrauen ist ein zartes Pflänzchen. Wenn das mal eingegangen ist, dann ist es schwer, wieder aufzubauen. Und da beobachten wir wirklich interessante Dinge. Gerade wenn ich mir Japan anschaue, es ist sehr, sehr spannend. Japan versucht vergleichsweise unauffällig, auch neue Allianzen zu schließen, zum Beispiel Bündnisse mit Ländern wie Australien, eben weil man gerne diversifizieren möchte und nicht einseitig nur von den USA abhängig sein will. Mhm. Was faszinierend ist, auch aus wissenschaftlicher Sicht, ist, dass die eigentliche Lösung, die sozusagen auf der Hand liegt, nämlich ein engeres Zusammenarbeiten zwischen Japan und Südkorea, die scheint nicht zu funktionieren, obwohl beide im gleichen Boot sitzen, ja, und sind beides Nachbarländer und sind wirtschaftlich auf einem ähnlichen Level. Aber hier spielt ganz klar die Innenpolitik eine Rolle, die steht massiv im Weg. Die nicht aufgearbeitete Vergangenheit, die wird danach belieben in der Innenpolitik in beiden Ländern eingesetzt. Und das blockiert die beiden eigentlich. Mhm. Wenn die das schaffen, das zu überwinden, dann werden wir tatsächlich auch qualitativ eine neue Bündnisstruktur in Ostasien sehen. Oder wenn Donald Trump dann irgendwann weg ist und die USA möglicherweise wieder versuchen, die alten Allianzen aufzubauen, dann entfällt die so dringende Notwendigkeit. Aber das ist alles Zukunftsmusik, das müssen wir abwarten.
Mhm. Gut, aber jetzt ist er noch da, Donald Trump, und schmiedet neue Allianzen, auch in Asien. Gerade ist er unterwegs auf einer 5-tägigen Asienreise. Er war am ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur. Morgen Donnerstag wird er in Südkorea am asiatisch-pazifischen Gipfel der APEC erwartet.
I got along great with Kim Jong-un. I liked him, he liked me. If he wants to meet, I'll be in South Korea.
Es wird auch gemunkelt, dass er da eventuell auf Kim Jong-un treffen wird. Was will Trump denn bei diesen Gipfeln erreichen? Ist es eher eine Charmoffensive oder eher eine Beruhigungspille? Herr Frank.
Für Donald Trump ist er der Hauptgegner China, deswegen hält er sich ja gegenüber Putin auch so zurück. Und er verfolgt da eine ganz einfache und nachvollziehbare Strategie, Containment China auch dadurch sozusagen einzugrenzen, indem man mit deren unmittelbaren Nachbarländern versucht, seinerseits gute Beziehungen aufzubauen. Also ja, das müssen wir auch sehen. Donald Trump ist ja auch so ein Kurzfristiger. Also ob das jetzt eine strategische Entscheidung ist oder ob das einfach nur aus einer Laune geboren ist, kann man gar nicht so richtig sagen. Die strategische Notwendigkeit für die Amerikaner ist schon ganz klar da, dass sie die Verhältnisse zu den China umgebenden Ländern ausbauen und stärken. Ob Donald Trump dem jetzt folgt oder einer persönlichen Laune, also ich kann das nicht einschätzen.
Also ist klar, Trump geht es primär um seinen Erzrivalen China. Aber wenn wir jetzt doch nochmal auf die Beziehung zu Nordkorea schauen. Ich meine, Trump tut zumindest immer so, als hätte er einen guten Draht zu Kim Jong-un, den er einmal neckisch den Rocketman nannte und sagte, fände ihn nett. Was hat er denn für Interessen oder was ist sein Spiel im Zusammenhang mit Nordkorea?
Na, man darf durchaus auch sagen, dass Kim Jong-un selber dieses Spiel mitspielt. Er hat in einer seiner letzten Reden, ich glaube, es war sogar beim Parteitag am 10. Oktober, hat er tatsächlich eingeflochten, dass er persönlich ein sehr gutes Verhältnis zu Donald Trump hat. Und das hat er nicht umsonst gemacht, sondern er weiß ja, dass diese Reden gelesen werden in den USA und das war ein ganz wichtiges Signal. Ja, was Trump vorhat, ich meine...
Das weiß man nie so genau.
Wirklich extrem mühsam. Ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Sympathie durchaus für einen starken Mann da ist. Und wir haben ja eingangs schon diskutiert, dass Kim Jong-un ja durchaus Erfolge erzielt hat. Und zwar eben nicht mit freundlicher Diplomatie, sondern mit knallharter Machtpolitik. Dass er eben das Atomprogramm durchgezogen hat gegen alle Widerstände. Dass er im Ukraine-Krieg mit sowohl Waffen als auch Personal eingegriffen hat. Das sind ja alles weitreichende Schritte, dass er sich dem Widerstand der Welt letztlich in den letzten Jahrzehnten erfolgreich entgegengestemmt hat. Kann gut sein, dass das dem Donald Trump auf einer persönlichen Ebene Respekt abnötigt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Donald Trump einfach davon träumt, einen weiteren Konflikt Kraft seiner Wassersuppe und seiner Persönlichkeit beilegen zu können. Also er hält sich vielleicht auch für den Dealmaker, der auch im Falle Koreas vielleicht eine Lösung herbeiführen kann. Aber ja, wie Sie schon sagen, über die Motive von Herrn Trump zu spekulieren, das ist müßig.
Okay. Aber das alles zeigt trotz allem, es gibt neue Allianzen, ein neues Selbstbewusstsein in Nordkorea. Unter dem Strich kann man auch recht simpel zusammenfassen, Nordkorea profitiert von der neuen Weltordnung.
Nordkorea profitiert uneingeschränkt von der neuen Weltordnung. Die haben, als der Ostblock zusammengebrochen ist, eine sehr, sehr schwierige Phase durchlebt, weil sie quasi komplett ohne Unterstützer waren, mussten sozusagen sich alleine durchbeißen. Das ist, grenzt an ein Wunder, dass ihnen das gelungen ist. Wir wissen natürlich auch um die Kosten. Wir wissen um die Kosten im Bereich der Menschenrechte, im Bereich auch der Wirtschaft und auch nicht zuletzt das Atomprogramm ist ja letztlich ein Resultat dessen. Ja, aber jetzt schließt sich der Kreis wieder. Es gibt wieder sowas wie feindliche Camps, die sich in der Welt herausbilden. Und das ist für Länder wie Nordkorea eine relativ angenehme Situation, weil man dann nicht mehr allein steht. Man kann sogar nach Belieben mal mit dem einen oder mit dem anderen Camp zusammenarbeiten und dann jeweils von der anderen Seite Zugeständnisse extrahieren. Auch da hat Nordkorea eine lange Geschichte. Wie ich schon sagte, auch eine gewisse Bestätigung der Richtigkeit des bisher gegangenen Weges, zumindest aus nordkoreanischer Selbstsicht.
Also Nordkorea hat viel mehr Möglichkeiten für verschiedene Spielzüge, könnte man sagen. Und diese zunehmende Befreiung aus der Isolation, Herr Frank, würden Sie sagen, das macht Nordkorea noch unberechenbarer und gefährlicher für die Welt? Wie schätzen Sie das ein?
Ich halte Nordkorea nicht für sonderlich gefährlich oder unberechenbar für die Welt. Und ich glaube, diese Rückkehr zu stabilen Strukturen vermindert sogar das Problem ein bisschen. Denn eine ganz große reale Sorge, ich bin ja nie davon ausgegangen, dass Nordkorea Atomraketen nach Europa schickt. Aber ein Land, dem das Wasser bis zum Hals steht, ist natürlich eher geneigt, zum Beispiel Atomwaffen oder atomare Technologie oder auch Komponenten davon an den Meistbietenden zu verkaufen, trotz des politischen Fallouts. Denken Sie an Terroristen, ja. Und diese Notwendigkeit ist jetzt geringer geworden, einfach weil Nordkorea legale oder semi-legale Alternativen hat. Und unter diesem Aspekt, so paradox das vielleicht klingen mag, ist die Welt sogar vielleicht ein bisschen sicherer geworden.
Vielen Dank, Herr Frank, für diese spannenden Einschätzungen und auch für diesen kleinen Lichtblick zum Schluss.
Sehr gern.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Rüdiger Frank, dem Direktor des Europäischen Zentrums für Nordkorea-Studien in Wien. Übrigens, Rüdiger Frank hat auch zwei Bücher über Nordkorea geschrieben. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Und wenn ihr mehr vertiefte Analysen zur Weltlage und zur Geopolitik lesen möchtet, findet ihr viele spannende, tiefschürfende Artikel bei NZZ Pro Global. Den Link zum Abo findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Mein Name ist Marlene Müller. Macht's gut und bis bald.